Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas.
Ein frohes Neues. Ah, das ist mal zwei Dumme, ein Gedanke.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, frohes Neues, auch der werten Hörerschaft, ein frohes Neues 2019. Ja.
Genau, ich hoffe, es war ein angenehmes Weihnachtsfest und alle sind gut reingekommen ins neue Jahr. Wie war es bei dir?
Es war ruhig, sage ich jetzt mal. Ich sage immer, das neue Jahr beginnt mit und auch genauso ohne mich. Also ob ich da jetzt nun wach bin bis 12 oder nicht. Also ich hab's verpennt, mehr oder weniger.
Also verpennt haben wir es nicht, aber wir lagen auch schon im Bett, allerdings nicht zum Schlafen, sondern wir haben ein bisschen versucht, den Stress bei unseren Hunden runterzukriegen, weil bei uns war sehr viel los mit Feuerwerk dieses Jahr, im Vergleich zu den letzten Jahren wesentlich mehr. Es waren allerdings auch ein paar Nachbarn mehr zu Hause als in den Jahren zuvor, deswegen, oder wird wahrscheinlich auch da dran liegen. Unsere schwangere Hundedame, die fand es dieses Jahr alles sehr schrecklich. Ich weiß nicht, ob es die Hormone sind, aber sie fand das alles sehr, sehr, sehr übel. Ja. Deswegen haben wir uns da ein bisschen ins etwas abgelegenere Schlafzimmer zurückgezogen und haben da dann angestoßen mit Gläsern.
Ja, okay. Das bei uns war es so, dass um 3 Uhr irgendein halbstarker Idiot meinte, in unserem Briefkasten ein China-Böller hochzujagen, was auch immer das war. Allerdings haben wir 2 Briefkästen, einen stationären, der so ein massiver Gussbriefkasten, also so Eisenguss, und genau darin hat er das Ding versenkt, und Gott sei Dank war es wohl nicht so ein großes Objekt, was er da reingedonnert hat, also nicht so nur ein großer Böller. Das Ding hat einmal richtig laut geknallt in dem Ding. Das hat natürlich auch einen guten Resonanzkörper. Es ist nicht auseinandergeflogen, aber am nächsten Morgen habe ich das Ding aufgemacht. Und innen drin war alles schwarz, also verkohlt. Und Gott sei Dank war keine Post drin oder irgendwas Wichtiges. Aber von außen sah man halt nichts und innen drin war alles verkohlt. Mit ein bisschen, Reinigungsmittel ist das Ding dann wieder mehr oder weniger genauso, sieht genauso gut oder so genauso schlecht aus wie vorher jetzt auch. Ja. Aber da erschrickt man sich natürlich, weil um 3 Uhr ist natürlich erstens mal die Ballerei vorbei, geht man von aus, und dann detoniert da so ein riesen Böller im Briefkasten. Da steht man erstmal senkrecht im Bett. Ne?
Ja, vor allem muss man das machen, fremdes Eigentum und so.
Ja, ja eben.
Alles. Sowas erschließt sich mir nie ganz. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum man sowas macht. Genauso mit Mülltonnen, wenn die irgendwo draußen auf der Straße stehen, dass man da dann irgendwie vielleicht am besten noch mit dem Altpapier oder so, das sind alles so Sachen.
Auch dieses bekloppte Parkautomaten in Luft zu sprengen, ist genauso eine bekloppte Geschichte. Ja. In Göttingen haben sie die ganzen Parkautomaten abgeschaltet und haben sie verkleidet mit Brettern halt.
Das ist auch wieder Geld kostet,
ja. Ja, das müssen die alle mitbezahlen.
Ja, wegen so ein paar Spinnern. Ja. Ja, aber ansonsten, also was mich gewundert hat, dafür, dass so viel bei uns geböllert wurde. Ich bin ja am nächsten Morgen sehr früh aus dem Haus mit den Hunden eine Runde drehen. Ich habe gedacht, bevor die anderen alle aufwachen aus ihrem Koma und wieder anfangen zu böllern, guckst du mal, dass du vorher mit den Hunden draußen bist. Und die Straßen waren sauber. Bei uns auf dem Garagendach, klar, da lag mal 1 oder 2 Raketen. Aber ansonsten, so Reste wie sonst alles hat man hier bei uns auf der Straße nicht gesehen. Was mich dann auch wieder gewundert hat für die Menge an Zeugs, was eigentlich verballert wurde, ja. Ich war ja sehr positiv überrascht, beziehungsweise sehr erfreut, ja, dass ich zumindest mal den Dreck bei mir nicht wegmachen musste, ja. Weil es war ja nichts da zum Wegmachen. Ja, also das war dann schon ganz okay, ja.
Ja, so ist es.
Aber egal. Egal, ansonsten, wie gesagt, gesund reingekommen, gut gestartet. Ich hatte ja auch keinen Urlaub oder so. Von daher, ich habe mich gefreut über den wenigen Verkehr die Tage, muss ich ehrlich sagen.
Ja, da ist dann doch wenig los, Gott sei Dank.
Genau. Und dann noch eine Sache, die ich loswerden muss. Ich hatte zwischendrin ja mal getwittert, dass ich das Arbeitszimmer geräumt habe. Da hattest du ja so ein nettes What the fuck in den Raum geworfen und jemand anderes hatte auch noch geantwortet, Kinderzimmer. Ich hatte da nicht drauf reagiert, weil die Person lag falsch, aber nicht ganz falsch. Hatte ich es im Podcast? Wir hatten schon mal drüber gesprochen, aber ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast erwähnt hatte.
Du hast es auch im Podcast angeschnitten, dass Hundebabys
werden. Genau, dieses Wochenende oder diese Woche, so Ende der Woche müsste es soweit sein, dass die Hundebabys kommen. Und wir hatten das zuerst in einem anderen Zimmer bei uns im Haus geplant, aber logistisch ist es einfach besser, da wo ich bis jetzt mein Büro, Spiele, Zimmer, Podcast-Studio hatte, dass wir es dahin machen. Deswegen habe ich dann das Arbeitszimmer geräumt. Da steht jetzt die Wurfbox drin, da ist noch eine Schlafgelegenheit jetzt drin, dass man halt auch dabei sein kann, wenn es losgeht, beziehungsweise so ein, zwei Nächte mal, einfach mal um zu gucken, ob das alles auch so klappt, ja, weil es ist ja der erste Wurf für sie. Und da habe ich dann das Zimmer geräumt und bin jetzt hier im Haus umgezogen, habe in einem Zimmer jetzt so ein bisschen meinen Schreibtisch aufgeschlagen, der wird noch ein bisschen anders genutzt, aber da kann ich die Tür zumachen, bin für mich alleine beim Podcasten und der einzige Nachteil, ich habe halt hier nur WLAN. Da müssen wir mal gucken, wie das alles funktioniert. Ja, das ist ja jetzt auch heute das erste Mal, dass ich den Mac jetzt angeschmissen habe. Die letzte Zeit war mir nur unten das Zimmer noch fertig machen, da kam jetzt auch wegen den Hunden mal ein PVC rein, ja. Damit der alte Boden da nicht versaut wird unbedingt von den Welpen. Ja. Das ist doch einfacher zu reinigen als der andere Belag. Und da halt alles zurechtgemacht. Und lassen wir uns mal überraschen, wie das wird die nächsten Wochen. Könnte ein bisschen stressig werden, aber wir wollten es ja so.
Ja. Sind
selbst dran schuld. Ja. Mal gespannt.
Ja, mal gucken. Und wie gesagt, ich bin ja halbwegs flexibel, was die Termine da, der Aufnahmen angeht. Genau,
da müssen wir mal gucken. Heute ja auch wieder. Das ist, wir haben übrigens etwas noch nicht erwähnt, weil das passt nämlich zu der Story, die ich jetzt noch hätte.
Ah ja, wir haben noch nicht erwähnt, dass wir natürlich auch in diesem Jahr Rademacher wieder als Sponsor an Bord haben. Es geht quasi weiter. Wir hatten ja im letzten Jahr so einen kleinen Testballon gestartet mit quasi einer Unterstützung von 8 Folgen. Und das war für beide Seiten sehr positiv, wurde auch von der Hörerschaft sehr positiv aufgenommen. Es gab auch unter der letzten Folge aus dem letzten Jahr einen extrem ausführlichen Kommentar von unserem Stammhörer Sascha. Der hat dort sehr ausführlich beschrieben, wie sein Smart Home Setup aussieht. Und es ist mal ganz interessant, wie das andere so gestaltet haben. Und Smart Home ist ja nun ein wahnsinnig offenes Thema. Da kann man ja viel Dinge tun und machen und basteln. Und er hat da eine Menge getan. Sehr interessant. Man kann auch eine Menge Inspiration rausziehen aus dem Kommentar.
Da fällt mir was anderes noch ein, was ich jetzt auch noch loswerden kann. Aber auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank an Rademacher für erstens mal die letzten Folgen, die sie gesponsert haben und dass sie uns da jetzt quasi noch die Treue halten, dass wir sie nicht vergrault haben, sondern dass sie da auf jeden Fall mal mit im Boot bleiben. Vielen Dank dafür, ja, hat mich auch wieder sehr gefreut. Und ja, passt ganz gut. Wir haben es ja schon oft genug erwähnt, ja, bei mir die ganzen Rollläden sind ja auch mit Rademacher versehen, schon vom Vorbesitzer her. Und funktioniert anwendfrei, was die Aufnahme auf heute bei uns gedrückt hat und auch ein bisschen Zeit versetzt, muss man so zu sagen. Bei mir ist ein Rollladen kaputt gewesen, beziehungsweise da ist der Rohrmotor aus der Halterung gegangen, wie ich jetzt festgestellt habe. Das musste ich dann heute noch schnell reparieren, weil das halt in meinem Arbeitszimmer ist, was jetzt das Welpenzimmer wird. Da ohne Rollladen ist halt auch ein bisschen blöd, ja, weil den kannst du auch mal runter machen, beziehungsweise nachts, das ist ja auch ein relativ großes Fenster. Da hast du ja trotzdem auch mit der Dingsverglasung, sag mal, mit der
Thermopenverglasung, Doppelverglas,
Dreifachverglas. Doppel- und Wärmedingsbogensverglas. Es wird ja trotzdem kühler als die Hauswand oder so zum Beispiel. Ja. Von daher Rollladen runter, hast du nochmal den Puffer. Ja. Wenn das funktioniert, ist auf jeden Fall gut. Ja. deswegen habe ich mich da jetzt erstmal heute nochmal drum gekümmert, heute Mittag. Hab geguckt, dass ich es notdürftig erstmal repariert kriege, weil ein Profi kriegst du ja so schnell eh nicht ran, ja. Und ich war überrascht, wie gut das doch installiert war, beziehungsweise wie mit ein bisschen Krafteinsatz das Ganze dann doch noch zu stemmen war, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, ja, weil wie gesagt, der war ja links aus der Halterung raus, lag ja im Kasten drinne, ich musste ja den kompletten Rollladen erstmal hochwuchten, damit ich den wieder einsetzen kann. Und aber hat mich doch überrascht, wie gut es im Endeffekt auch alleine ging, ja. Also Hut ab, also auch die Technik, die da verbaut war mit dem Rohrmotor etc., das ist, denke ich mal, nicht unbedingt für die Ewigkeit, aber auf jeden Fall Technik, die Jahrzehnte problemlos überdauert. Ja. Mal gucken, ob die noch uns überdauert. Falls wir hier dann im Seniorenalter wieder ausziehen oder so.
Ja. Ja, mal schauen. Ja. Aber gut. Produkte, die dann mal repariert werden müssen, sind noch gut zu reparieren. Das ist quasi das Fazit, was du heute daraus schließen konntest.
Ja, ich hatte zuerst gedacht, es wäre irgendwo oder hätte was mit dem Endanschlag zu tun. Und der wird ja bei diesem, wir hatten vor der Aufnahme schon mal drüber gesprochen, ja nicht über die Steuereinheit eingestellt oder programmiert, sondern das ist ja hier mechanisch über den Rohrmotor, wo du da die Endanschläge quasi einstellst. Und hatte gedacht, das hättest du relativ schnell gemacht, wie ich schon gesehen habe, dass da wirklich mechanisch einfach was nicht gepasst hat. Ja. Und für mich als Laien mit relativ wenig Erfahrung in dem Bereich war es dann doch überraschend zu sehen, dass es dann doch relativ einfach und problemlos zu lösen war. Ja. Mhm. Im Prinzip ein Hammer, dreimal gegenschlagen und dann war es wieder gut. Ja.
Wie war das, wenn man nur einen Hammer hat, sieht alles wie ein Nagel aus, oder wie war es?
So, genau, so, ja. Und weil du eben Home-Automatisation angesprochen hattest, wir hatten vor langer, langer Zeit mal drüber gesprochen, dass ich dieses Neo-Remote bei Kickstarter supported hatte.
Ja, genau.
Die ist ja auch vor langer, langer Zeit bei mir schon eingetroffen und ich hatte die nie richtig im Einsatz, weil ja doch einiges an Technik, was ich hatte, nicht direkt unterstützt wurde, beziehungsweise nicht in dem Sinne oder mit allen Funktionen, die ich gerne gehabt hätte. Ich habe mich jetzt über die Feiertage mal wieder ein bisschen damit beschäftigt, habe gesehen, dass es da auch Firmware-Updates gab, habe die eingespielt bin die jetzt fleißig am Benutzen. Also ich bin recht angetan davon, von der Fernbedienung. Gerade auch, was sie da jetzt an Experimental Stuff in Bezug auf Fire TV hatten, das ist eine sehr schön, was heißt sehr schön, ich hätte mir die Lösung gerne anders gewünscht, aber die haben es halt über HDMI, wie heißt es, CEC?
CEC heißt es, glaube ich, der Standard, wo du jetzt
wo du über den HDMI-Channel die Geräte steuern kannst.
Genau.
Haben dies gelöst über die Base. Du musst die Base halt an einen freien HDMI-Port anschließen, an deinem, also bei mir am Fernseher zum Beispiel, und dann geht's vom Fernseher ins Fire TV. Und du kannst dann darüber quasi das Fire TV dann steuern. Ich hätte mir, wie gesagt, das gerne ein bisschen einfacher gewünscht, weil nochmal verkabeln, das war ich schon so eine Sache, du brauchst halt auch Technik, die halt den Standard unterstützt. Und du hast halt einen HDMI-Port verloren, ja, im Prinzip. Bei mir passt das soweit, läuft auch überraschend gut und stabil, ja, und ich bin jetzt gerade am gucken, was ich alles so noch mit einbinden kann, was unterstützt wird, wer mittlerweile halt auch entsprechend einzubinden ist in die NIO, ja, und bin da mal so ein bisschen mich am Einfinden und Einlösen, was da so alles geht, ja, auch was gerade so Lichtsteuerung jetzt betrifft. Wenn da was Interessantes jetzt dabei sein sollte, denke ich mal, werde ich das so quasi als Hub dann mal versuchen, ja. Weil wenn ich es schon mal im Haus habe und jetzt eh nutze, ja, weil es jetzt mittlerweile mit meinen Sachen, die ich so hauptsächlich im Einsatz habe, funktioniert, warum nicht auch noch ein bisschen was anderes? Ja,
ja klar, warum nicht?
Ja, klar, wenn du jetzt wieder anfängst mit Sachen, die nicht unterstützt werden, beziehungsweise wo du eventuell dann so Sachen wie Heizung etc. einbinden willst, da wäre mir jetzt nichts bekannt, was irgendwie NIO-kompatibel wäre. Ja. Von daher wäre das dann nicht unbedingt so jetzt die Lösung. Aber gerade was jetzt eventuell auch Soundsysteme beziehungsweise Licht betrifft, müsste mit der Neo ein bisschen was gehen. Das werde ich mir auf jeden Fall jetzt in den nächsten Wochen auch mal ein bisschen angucken. Ne?
Ja. Klingt doch spannend. Und wo wir gerade bei Smart Home sind, gibt es eine Neuigkeit von Gardena, einer meiner Lieblingsmarken. Hatten ja auch schon mal ein paar Produkte hier besprochen. Die haben jetzt angekündigt, dass die zukünftigen Gardena-Produkte, die, ja, die smart sind, dann auch HomeKit-kompatibel werden.
Ja, gut.
Da gab es ja schon Gerüchte im August, dass da eine HomeKit-Fähigkeit vorliegen soll oder dass es bald kommen soll. Und nun hat jemand dort angefragt bei Gardena und hat vom Support halt Antwort bekommen, dass die kommenden Geräte, die zur kommenden Gartensaison rauskommen werden, dann auch HomeKit-fähig sein sollen. Da bin ich gespannt. Speziell die Bewässerungssysteme sind ja da ja, sehr interessant.
Ich wollte es gerade sagen, das wäre jetzt so eine Frage von mir gewesen, ja, weil das wäre vielleicht für uns auch dieses Jahr weiß ich jetzt noch nicht, aber nächstes Jahr vielleicht so ein Thema.
Ja, da gibt es ja, wie gesagt, von Eve gibt es ja derzeit schon ein Bewässerungssystem, was HomeKit-kompatibel ist oder dementsprechend so einen Zwischenschalter, was den Wasserhahn halt zeitgesteuert öffnet und schließt und dementsprechend auch eine HomeKit-Anbindung hat. Aber ja, ich sag mal so, Gardena gebe ich da so ein paar Vorschusslorbeeren, weil die grundsätzlich mehr Erfahrung in dem Bereich haben. Und da bin ich halt froh, dass kommende Systeme dann HomeKit-fähig werden sollen. Klingt für mich sehr interessant und mal wieder ein Grund, mal Kontakt mit Gardena aufzunehmen.
Ja, vor allem auch wieder, ich bin momentan in dem Thema jetzt gerade, was so Garten etc. und Smart Home nicht so im Thema drin jetzt, weil es noch nicht so aktuell für mich ist. Wie gesagt, ich hatte es eben gesagt, dieses Jahr wahrscheinlich nicht, eher nächstes Jahr. Aber wenn es da in dem Bereich gerade auch mit HomeKit was gibt, wäre natürlich schon sehr interessant. Auch gerade, was dann auch wieder so Überlegungen betrifft, welches System fange ich jetzt an? Wir hatten eben mal kurz über Neo gesprochen, die Möglichkeiten. Wenn dann eh so Sachen kommen sollten, die interessant sind, halt über HomeKit zu machen, ist es eh die Frage, inwieweit würde ich dann in das Neo versuchen, was zu integrieren, was eventuell nicht HomeKit-kompatibel ist. Das macht ja dann auch keinen Sinn. Ja, weil je mehr du an HomeKit-kompatiblen Geräten hast, umso mehr oder umso interessanter wäre das ja eigentlich dann als einzige Lösung auch eventuell zu betreiben. Gibt es dann doch anscheinend ein paar gute Hausaufgaben. Ja.
Ja, wie gesagt, und Mähroboter sollen dann demnächst auch HomeKit-kompatibel sein. Klingt ja auch interessant. Bin ich gespannt, wie das dann aussehen wird. Obwohl, ehrlich gesagt, der Gardena-Mähroboter nicht so auf meiner obersten Wunschliste steht, was das angeht. Ich habe mich da ja schon mit beschäftigt, was man da so einsetzen kann. Und für mich war der Husqvarna die erste Wahl, weil das der so meine Bedürfnisse abdeckt, die ich da so habe. Ja.
Also ich bin eigentlich, ich habe mich mit dem Thema auch schon mal beschäftigt, meiner Frau zuliebe, weil meine Frau hat mit so einem Ding geliebäugelt, also mit so einem Mähroboter. Ich bin da nicht unbedingt jetzt so überzeugt von bis jetzt gewesen, von der Technik. Aber was da auch so als die Lösung für uns jetzt im Prinzip in Frage gekommen wäre, wäre auch so eher in diese Richtung Husqvarna gegangen. Ja,
ja, also da hört man aus fast allen Ecken, dass das das bezahlbares, gutes Produkt sein soll. Es gibt natürlich immer noch High-End-Produkte, die noch viel mehr können. Aber
du kannst da Geld ausgeben, das ist ja...
Das ist der Wahnsinn, ja.
Was mich so ein bisschen stört, ist halt immer so das Laufgeräusch. Klar, im Vergleich zu einem Benziner ist es ein anderes Thema, nur muss man sich da auch mal überlegen, je nach Fläche, die man zu mähen hat. So ein Mähroboter ist natürlich länger beschäftigt, als wenn man selbst läuft oder eventuell mit so einem Aufsitz halt unterwegs ist, ja.
Ja gut, aber das macht ja nichts. Du kannst ihn ja laufen lassen, du musst ja nicht dazu
beistehen. Hier kann es egal sein, aber was sagen die Nachbarn dazu? Das ist ja auch nochmal so ein Thema.
Ja, okay. Bei mir ist der nächste Nachbar so weit weg, dass der das nicht mitbekommt. Und der wird langsam ja auch älter, der gute Mann. Also wird er auch schlechter hören,
ja, nehme ich mal an. Ist er taub, genau.
Ja, vom Rasenmähergeräusch taub geworden.
Ja, das wollen wir in den Wahnsinn getrieben, weil immer wenn dieses dann... obwohl, so ist nicht, ganz so machen sie ja nicht, aber...
Angeblich kann man den Husqvarna sogar nachts laufen lassen. Das soll keinen stören und das soll keiner hören. Also bin ich ja mal gespannt. Weiß es nicht.
Ja, es gibt ja diese Vorschriften, welche Lautstärke sie nicht übersteigen dürfen. Dann dürfen die, glaube ich, auch irgendwie von morgens bis nachmittags durchlaufen oder bis abends dann durchlaufen. Dann sind die je nach Zulassung bzw. Zertifizierung, glaube ich, sogar von dieser Mittagspausenregelung oder Mittagsruhenregelung befreit.
Ja, genau.
Oder ausgenommen oder so, ja. Von daher wären sie ja eigentlich von der Lautstärke her schon, ja, was heißt, nein, nicht angenehm, aber auf jeden Fall halt so, dass es im Prinzip nicht groß stören sollte. Nur wenn der halt wirklich tagelang oder ständig läuft, dass der ein oder andere Nachbar sich da eventuell auch mal auf den Schlips getreten fühlt, könnte ich schon verstehen. Es kommt halt wirklich drauf an, wie ist das Geräusch? Ja, das muss man halt einfach im Dauerbetrieb mal hören. Ja.
Ja, also bei uns so 800 Meter weiter weg, da gibt es so ein sehr großes Grundstück, wo ein Schloss draufsteht. Und da läuft so eine ganze Flotte an Husqvarna-Mähern.
Eine ganze und Flotte?
Ja, der hat halt ein relativ großes Grundstück, der Graf, der da dort wohnt.
Der Graf, und der Graf. Die Yacht.
Ja. Ja, so ist es. Und jedenfalls laufen da, glaube ich, 12 oder 15 Husqvarna-Mäher.
Kann man sich da nicht, das fällt doch gar nicht auf, wenn man sich da einen holt,
oder? Die haben ein Alarmsystem. Ich habe schon mal einen hochgehoben. Ich wollte ja nur mal gucken, was er dann macht. Und dann schlägt er richtig laut Alarm, dass das Ding, also, okay. Und also hat das Ding noch so eine GPS-Kennung drin und das ist, ja, also von daher sinnlos. Ja, ja. Naja, aber war schon lustig.
Das kann ich mir vorstellen. Naja, ich bin hier so technikbegeistert. Ich wollte nur mal gucken. Ja, gucke, nicht anfassen.
Ich wollte wirklich nur gucken, wie schwer das Ding ist. Das hat mich jetzt wirklich mal interessiert, aber okay. Anyway, aber ist ganz interessant.
Ja, wenn man überlegt, die letzten Jahre, wie die Technik da auch einfach vorangegangen ist. Ja, das ist ja ähnlich wie bei diesen Saugrobotern. Ja. Das ist kein Vergleich zu noch vor, ja, selbst 5 Jahren. Ja. Da war schon eine sehr interessante Entwicklung. Ja.
Ja, da ist mächtig was passiert.
Ja, ein Kunde von meiner Frau hat ja auch so ein Ding am Laufen. Ja.
So ein Mähroboter. Mhm. Ja.
Der ist sehr zufrieden damit, ja.
Auch Husqvarna oder irgendein?
Nee, ich glaube, das ist was von... Nee, Gardena ist es auch nicht. Nee, müsste ich jetzt lügen. Also es war kein Husqvarna auf jeden Fall, ja. Mhm.
Na gut, dann lass uns doch mal in unsere Apple-Ecke abbiegen, hätte ich bald gesagt.
So ein bisschen was, haben wir ein bisschen was?
Ein bisschen was über Apple berichten, was uns aufgefallen ist. Es ist ja jetzt über die Tage, über die Feiertage sehr ruhig geworden. Ja, üblicherweise ist ja fast jedes Jahr so, dass da jetzt nicht viel Neues kommt. Ein bisschen was gab es und heute gab es auch eine ganz neue News.
Oh,
ja. Das iPhone-Verkaufsverbot, das ist jetzt in Kraft getreten. Die Firma Huawei sage ich schon, um Gottes Willen, nein, die Firma Qualcomm hat jetzt 1,34 Milliarden US-Dollar hinterlegt in Form von Wertpapieren und somit ist die Sicherheitsleistung erbracht worden und somit ist das Ganze heute in Kraft getreten. Und Apple hat schon Berufung angekündigt. Also sie werden in Berufung gehen. War ja auch nicht anders zu erwarten. Mhm. Hätte ich genauso gemacht. Was soll's? Macht ja auch Sinn in dem Fall. Ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Und gibt ja da zwei verschiedene Standpunkte. Apple bezieht sich auf die Stores. Das heißt, Apple wird die Produkte wohl nur aus den Stores entfernen. Und Qualcomm möchte natürlich, dass die Produkte bei allen Händlern, allen Anbietern dementsprechend aus den in Portfolios genommen werden. Da bin ich gespannt, was letztendlich passieren wird.
Also Apple nimmt sie nur aus den eigenen Stores raus? Weil das ist nämlich etwas, was ich mir, oder die Frage habe ich mir nämlich gestellt. Wie sieht es denn aus mit Resellern? Wie sieht es aus mit der Telekom? also nicht nur der Telekom, sondern unseren Mobilfunkanbietern, ja, die die Geräte ja auch verkaufen. Wie sieht es aus mit dem Onlinehandel, wo du die ganzen Geräte kaufen kannst? Dürfen die ihren Restbestand noch abverkaufen? Darf Apple die einfach oder dann in Zukunft jetzt nicht mehr beliefern? Oder sagen sie, ja, das betrifft ja jetzt im Prinzip nur uns als Händler und der Rest ist uns wurscht, beziehungsweise ist nicht betroffen? Also das ist, ich hätte mal eher davon ausgegangen, dass es halt generell nicht im Handel sein darf.
Ja, wie gesagt, Apple hat sie, also was man aus dem Artikel auslesen konnte, hat sich Apple nur auf die 15 Apple Stores bezogen und werden sie ja rausgenommen. Ob das jetzt noch über die anderen Kanäle, ob über die anderen Distributionskanäle dementsprechend genommen wird, das ist im Moment noch fraglich. Qualcomm möchte natürlich ein komplettes Verkaufsverbot. Ne? Mhm.
Ja, ansonsten, und, mein Gott, 15 Apple Stores.
Da gehen nicht die Mengen über den Tisch. Also das ist.
Das machst du nach wie vor, denke ich mal, immer noch über unsere Mobilfunkanbieter.
Ja, davon.
Ob die jetzt aus. Im Mediamarkt sitzen, beziehungsweise der Mediamarkt dann die Verträge verkauft oder ob die im Telekom-Shop abgeschlossen werden. Ja, Fukit, ja, um es mal so zu sagen. Aber ich denke mal, das Gros in Deutschland wird immer noch über unsere Mobilfunkanbieter, egal ob jetzt im Store oder online, denke ich mal, immer noch verkauft. Klar, was jetzt vertragsfrei betrifft, ist gerade bei uns wahrscheinlich dann auch so eher der Fall, dass man da auch mal in den Apple Store oder Apple Online dann bestellt, okay. Aber ansonsten, gerade wer eh schon oder vor Jahren mal einen Vertrag abgeschlossen hat, und da nicht gerade am Wechseln ist, der, mein Gott, der nimmt doch das Gerät dann eh da mit. Ja.
So ist es. Also wie gesagt, das ist gerade auch für diese Geräte, die 7er und die 8er Geräte, denke ich auch nicht der Hauptkanal, wo die rüber vertrieben werden. Das ist letztendlich, wie du eben schon sagtest, die Carrier und so weiter und so fort. Das sind typische Vertragsgeräte letztendlich. Na, bin ich immer gespannt und da ist das letzte Wort ja noch nicht drüber gesprochen, das wird eine spannende Kiste werden und passt Apple natürlich auch zur derzeitigen Situation gar nicht so in den Kram, weil Tim Cook hat ja einen offenen Brief verfasst an die Investoren und hat sich da ein bisschen, ich sag mal, es muss ja schon gravierend sein, wenn er zum Schritt greift oder wenn er den Schritt einleitet, einen offenen Brief zu schreiben.
Sie müssen ja, also sobald Sie ja wissen oder Ihnen diese Information ja vorlag, müssen Sie es an die Investoren ja weitergeben. Ansonsten hätten Sie da einen riesen Ärger am Hals und würden mit Klagen überzogen. Es ist eh die Frage, ob die ein oder andere Anwaltskanzlei da nicht schon was am Vorbereiten ist und da im Umdann prüft, inwieweit Sie da eventuell Klagen für Ihre Anleger einbringen können. Es war auf jeden Fall so, die ersten News, die ich gelesen habe zu dem Thema, waren auf jeden Fall schon mal sehr interessant, weil die Überschriften einfach auch sehr reißerisch waren. Auch gerade was so das ein oder andere deutschsprachige Blog betroffen hat, hat mich dann doch die Aggressivität der Überschriften ein bisschen verwundert. Ja. Okay, das eine Clickbaiting oder so ist ja noch verständlich. Das andere mehr draufschlagen, beziehungsweise diese Schadenfreude, die dann teilweise bei dem einen oder anderen Blog einfach rauszulesen war, ist dann doch wieder ein bisschen traurig. Klar, wir loben Apple teilweise auch ein bisschen über den Klee vielleicht ab und zu mal, ja. Aber wie gesagt, man kann es auch ein bisschen übertreiben, was so gerade in der deutschen Presse die Berichterstattung betrifft. Ist natürlich nicht angenehm für Tim Cook, ja, diesen Schritt zu gehen. Er war ja dann auch im Fernsehen in Amerika und hat da halt auch drüber gesprochen. Wie gesagt, so die ersten Berichte heute Morgen, ja, gerade auch Daring Fireball, John Gruber oder so, das war schon interessant zu lesen, gerade bei ihm halt den Vergleich auch mit der Ankündigung oder wo sie schon mal die Zahlen korrigiert haben und der Steve Jobs noch, ja, gerade den Vergleich zwischen der Mitteilung damals und der heute, ja, das war schon sehr interessant, ja, das kann man sich, wenn man sich dafür interessiert, auf jeden Fall bei Daring Fireball mal angucken, beziehungsweise durchlesen, das ist schon, das sind schon zwei Welten, ja.
Ja. es war, aber dieser Brief war auch unnötig kompliziert aufgebaut. Ja. Also das hätte man etwas einfacher machen können. Fand ich jetzt ein bisschen, man muss sich da so einiges selbst zusammenpuzzeln, wenn man sich das Ding mal genau durchliest. Aber was du eben sagtest, natürlich ist Apple dazu verpflichtet, Informationen an die Investoren rauszugeben. Das ist gar keine Frage. Aber früher war es halt so, dass solche Dinge vom Finanzchef rausgegeben worden sind, zu 99%. Mhm. Und wie gesagt, jetzt hat sich Tim Cook halt persönlich dazu geäußert. Und das ist, sage ich mal, das Besondere daran, dass, wie gesagt, Tim Cook in die Tasten gehauen hat oder dementsprechend das Ding wahrscheinlich diktiert hat, wie auch immer. Aber ich sehe das
hätte
nicht so.
Er hätte vielleicht mal, wie gesagt, seinen CFO beziehungsweise seine Pressestelle vielleicht mal querlesen sollen, lassen sollen. Ja,
ja, aber ich sehe das jetzt nicht so extrem negativ, wie es halt viele deutsche Blogs oder Medien, Computermagazine, wie auch immer sehen. Ich sehe es etwas gedämpfter, weil es ist deutlich natürlich nach unten gegangen, klar. Die Prognosen lagen bei 89 bis 93 Milliarden US-Dollar und letztendlich ist die aktuelle Prognose bei 84 Milliarden US-Dollar. Das ist natürlich schon ein Schritt nach unten, aber meine Theorie ist da halt auch folgende. Wir haben einen so gesättigten iPhone-Markt, die Geräte sind einfach sehr gut, sehr langlebig, viele Nutzer sind mit den Produkten zufrieden, wie sie auch von der Qualität und von der Geschwindigkeit noch sind und benutzen ihre Geräte viel länger. Dazu kommt noch diese Geschichte mit diesem Akkutausch. Es gab ja diese Aktion, dass Akkus ausgetauscht worden sind. Dann wurden die Geräte ja wieder schneller oder hatten mehr Performance dadurch, dass sie wieder auf der nicht gedrosselten Leistung waren. Das ist ja auch noch so ein Effekt, dass viele dann wieder ein recht performantes Gerät auf einmal hatten. Das kommt noch hinzu. Und dann kommt hinzu, dass ja auch iOS 12 ja auch auf älteren Geräten wieder mehr Speed, ein bisschen mehr Geschmeidigkeit, mehr schnellere Ansprache hat das System, sage ich jetzt mal. Das sind ja auch noch so zwei Faktoren, die da reinfallen. Dass ältere Geräte einfach wieder ein bisschen zügiger geworden sind, aufgrund der iOS-Geschichte und aufgrund des Akkutausches. Und das muss man irgendwie auch noch mit einkalkulieren. Es ist nach meiner Meinung kein Beinbruch, diese Prognose, wie sie jetzt im Moment aussieht. Es ist aber auch ein Zeichen, wie abhängig Apple von dem iPhone-Markt ist. Ganz eindeutig.
Es ist ein Zeichen, wie abhängig alle. Apple hat ja da auch oder ist ja noch ein bisschen drauf eingegangen und hat ja gesagt, dass es überall gut läuft, bis auf China. Und das ist halt ein Zeichen dafür, wie wichtig halt einfach der chinesische Markt auch ist. Wenn man mal die letzten Wochen gerade auch was jetzt in Bezug auf den sogenannten Handelskrieg zwischen Amerika und China mal so die Nachrichten verfolgt hat, auch gerade in Bezug auf die Boykottaufrufe, was jetzt Produkte von Apple betrifft und da halt auch gerade speziell das iPhone, dass es angeblich Firmen in China gibt, die ihren Mitarbeitern drohen, wenn sie sich halt neue iPhones kaufen. Ja, das ist, denke ich mal, auch so mit eigentlich das größte Problem, was Apple einfach hat. Und das durch die Blume, beziehungsweise Apple hat es ja auch gesagt, dass sie gerade in Bezug auf den oder aufgrund des Trade Wars ja da auch mit Problemen zu kämpfen haben und Zahlen korrigieren müssen, weil sie einfach den Effekt so nicht einschätzen konnten. Und der ist halt jetzt einfach da. Es zeigt halt, wie, ja, und das ist auch ein Problem für Google und warum die ja auch versucht hatten, halt die Suchmaschine entsprechend für China anzupassen, weil das einfach ein Riesenmarkt ist, ja, und man da vertreten sein will, weil einfach Geld zu verdienen ist in dem Land. Und wenn da es zu Problemen kommt, welcher Natur auch immer, ja, dass das dann doch ein Riesenproblem sein kann, warum man in dem Fall dann auch solche Korrekturen vornehmen muss. Wobei ich heute einen sehr schönen Artikel gelesen habe, wo die Zahlen nochmal aufgedröselt wurden und im Vergleich zu den bisherigen Quartalen gestellt wurden und selbst mit den korrigierten Zahlen Apple immer noch das zweitbeste Quartalsergebnis einfahren wird ihrer Firmengeschichte. Es ist jetzt also in dem Sinn, klar, Bad News, weil sie Zahlen korrigieren mussten. Es ist in dem Sinn aber kein Bad Quarter oder kein wirklich sehr schlechtes Quartalsergebnis, dass es da, wie gesagt, irgendwie oder das schlechteste der letzten Jahre sein wird. Nee, es ist das zweitbeste in ihrer Firmengeschichte. Und es ist halt Apple, ja klar. Du machst so eine oder du bringst so eine Nachricht raus, kannst die Geschichte eventuell nicht so gut einfach präsentieren bzw. erklären. Oder machst da so einen riesen Brief, der irgendwo keinen richtigen Faden hat und dann schreibt sich oder schreiben sich die Schlagzeilen natürlich dann einfach von selbst.
Ja, und das ist natürlich auch ein Thema, was natürlich auch dann in die breite Masse, wenn man es dementsprechend so populistisch präsentiert, wie es einige Medien getan haben und sich nicht mit vergangenen Zahlen so gut auseinandergesetzt haben, wie es, ich sag mal, die Pro-Apple-Medien tun und dieses Bashing meistens so aus den Bashing will ich es nicht nennen, aber diese relativ simple Berichterstattung aus der Kontra-Ecke kommt, dann ist es natürlich so, dass es dann auch die breite Masse wahrscheinlich falsch aufnimmt oder nicht so sauber und fein aufgedröselt interpretieren kann oder dass das halt nur so sieht, oh Gottes Willen, Apple geht's schlecht oder etc.
Vor allem,
das vermitteln ja viele Medien, dass es Apple super schlecht geht, aber es ist ja nun nicht der Fall, wenn man sich es ganz detailliert und genau anschaut. Das Ganze. Ja,
also was ich heute noch nicht gelesen habe, ist, dass Tim Cook doch bitte zurücktreten soll oder Apple Tim Cook ersetzen soll. Also das habe ich heute jetzt noch nicht gelesen. Das liest man ja zwischendrin immer wieder mal in der Presse, gerade wenn es darum ging, ja, das iPhone ist ein Flop und aus der Supply Chain ist zu hören, dass die Bestellungen zurückgehen. Das sind natürlich alles so News der letzten Wochen und Monate, die natürlich jetzt in diese News wunderbar dazu spielen. Ja. Du hast eh noch diese Nachrichten oder diese Schlagzeilen im Kopf, ja, mit schlechten Verkäufen beim iPhone generell und wie gesagt, die Bestellungen bei Lieferanten reduziert. Und dann kommt jetzt so eine News, ja, dass sie dann die erwarteten Zahlen oder Umsätze beziehungsweise die Einnahmen oder die Gewinne, die sie einfahren, nach unten korrigieren müssen. Und da kannst du natürlich schon was draus spinnen. Ja. Also an Story. Ja, da kannst du dir natürlich passend deinem Endergebnis oder deiner Vision, die du für die Geschichte hast, ja, oder deine Vorstellung, natürlich anhand der Informationen, die da eh schon im Umlauf waren, entsprechend was zurechtschreiben. Ja. Klar, es ist nicht erfreulich. Ja, mich hat es auch ein bisschen überrascht. Das kam für mich auch so ein bisschen aus dem Blauen. Ich hätte gedacht, dass da Apple vielleicht bei ihrer Einschätzung mit Best Quarter Ever und Zahl hier und Zahl da ein bisschen konservativer rangegangen wäre, weil das ja eigentlich in der Vergangenheit auch so der Fall war. Aber dass die Auswirkungen gerade im chinesischen Markt dann doch so gravierend sind, hätte ich jetzt nicht unbedingt in Bezug auf Apple erwartet. Ja,
ja, aber gut, China ist ein Riesenmarkt, ja? 1,4 Milliarden große Bevölkerung. Das ist ein wahnsinniger Markt, ganz klar. Ja, also wie gesagt, da spielen sehr viele Faktoren eine Rolle und wie gesagt, meine Theorie ist auch, dass diese Sättigung einfach auch eine ganz große Rolle spielt.
Ich denke, wir haben Peak iPhone auch definitiv, also spätestens dieses Jahr erreicht. Ich denke mal eher letztes Jahr war das sogar, oder vorletztes Jahr war es der Fall, dass wir einfach mittlerweile einen gesättigten Markt in dem Bereich einfach haben. Und da müsste schon wirklich ein über iPhone kommen, ja, um da nochmal entsprechend Wachstum ist eigentlich auch, Wachstum ist eigentlich, denke ich mal, in den westlichen Märkten so nicht zu generieren. Ja,
ja, die alten Geräte sind einfach noch zu gut, die laufen einfach noch zu gut, das ist es halt. Das ist auch ein hausgemachtes Problem. Also ich meine, es ist ja gut so, dass dementsprechend die Kundenzufriedenheit bei den älteren Geräten noch so stark und so stark vorhanden ist letztendlich. Mhm. Ne? Naja, ich kenne eine Menge Leute, die noch mit iPhone 6, 6S unterwegs sind und damit noch wunderbar zurechtkommen und einfach nicht mehr brauchen, weil sie das, was sie mit tun wollen mit den Produkten oder mit den Geräten, dass es einfach noch gut funktioniert. Ganz einfach.
Ja, meine Frau ist mit dem 6S Plus auch nach wie vor sehr zufrieden, ja.
Ja. So ist es halt. Und da gibt es halt eine Menge von und dementsprechend.
Ich wollte ihr ja mein 10er schon Ich habe ich wollte sie ja nicht verkaufen oder beziehungsweise aufschwärzen, sondern ich habe sie mal gezeigt und hier, guck mal, und Display und Gerät ist doch eigentlich auch von der Größe her wesentlich angenehmer. Nein, meins ist toll, wunderbar.
So geht es ganz vielen Leuten und das ist halt nun mal, Fakt. Die Sättigung ist da.
Ja, und ich bin mit dem 10er auch so zufrieden. Wir hatten da ja schon drüber gesprochen. Ich denke nicht, dass da, also dieses Jahr denke ich nicht und nächstes Jahr mal gucken, was kommt. Ja,
ja, wie gesagt, ich auch. Das Ding läuft zu. Es ist performant und mein
Gott. Ich habe jetzt auch wesentlich mehr mit dem Ding fotografiert die letzten Wochen. Ja, und da kamen wirklich gute Sachen bei raus. Gerade wenn du da noch mal ein bisschen Nachbearbeitung machst, ja, kannst du über die Qualität mittlerweile von so einem scheiß Smartphone, was Bilder betrifft, auch gerade wenn du halt den Zweifach-Zoom da halt noch mal betrachtest, ja, beim iPhone, da kannst du echt nicht meckern, ja.
Ja, so ist es.
Ich glaube, ich habe über die Feiertage jetzt meinen Fotoapparat kein einziges Mal in der Hand gehabt, ja. Sondern wirklich, wenn man da mal mit Familie oder mit Freunden zusammengesessen hat, habe ich wirklich nur mit dem iPhone. Das hast du eh dann ab und zu mal in der Hand und dann kannst du auch nochmal ein Bild machen. Das wird auch so jetzt von den Leuten gar nicht wahrgenommen, dass jemand am Fotografieren ist. Bis es jemand bemerkt, dass du gerade ein Bild gemacht hast, ja, wenn da jemand normalerweise nicht so der Freund ist vom Fotografiert werden, dann ist es schon erledigt, ja. Bis wenn du dann die Kamera in der Hand hast oder so, das merkt ja jeder direkt. Ja. So ein iPhone oder sein Smartphone hat jeder mal irgendwann zwischendrin in den Fingern und checkt mal, gerade was jetzt Silvester betrifft, ob sich da irgendjemand gemeldet hat oder man schreibt noch schnell einen Gruß oder man denkt noch mal an jemanden und schreibt dann noch mal schnell was raus. Guckt mal, was man bekommen hat und in der Zwischenzeit hast du noch mal 2-3 Bilder gemacht. Also das ist vor allem mit der Qualität heute. Ja, das ist ja egal, ob es ein iPhone ist. Ja, andere machen ja mittlerweile auch ganz gute oder verbauen ganz gute Kameras, ja, in ihren Telefonen. Von daher.
Ja, so ist es. Ja. Ja, also von daher muss man das Ganze, diesen ganzen Brief und diese ganze Situation stark differenziert sehen und das ein bisschen runterkochen und diesen ganzen
populistischen
Kackscheiß nicht auf den Leim gehen, sage ich
mal. Ja, es, wie gesagt, so ein paar Überschriften waren schon ziemlich grenzwertig. Aber da muss man auch wieder sagen, hat sich Apple zum Teil auch selbst eingebrockt.
Ja, ja. Ja,
nicht alles, klar, was da kam, klar, aber so das ein oder andere muss man vielleicht mal sagen, okay, da vielleicht hätte Apple das mal besser eingeschätzt oder sie hätten es können besser einschätzen. Ja, aber ich warte ja nur, dass ähnliche Sachen noch von anderen Firmen kommen.
Ja.
Ob das jetzt dieselbe Branche ist, ja, derselbe Bereich oder ob das von anderen Firmen kommt, ist ja wurscht. Aber ich bin da mal gespannt, ob gerade im Tech-Bereich halt da noch ein bisschen was in diese Richtung kommt. Würde mich jetzt nicht überraschen, muss ich ehrlich sagen. Gerade jetzt, nachdem Apple halt das rausgegeben hat, nicht unbedingt, ob jetzt so Korrekturen kommen müssen. Vielleicht hat der eine oder andere da das ein bisschen konservativer eingeschätzt. Ja, beziehungsweise nicht jeder hat ja auch das Geschäftsquartal so laufen wie Apple zum Beispiel. Ja, vielleicht nächstes Quartal dann einfach, dass da ein paar Korrekturen oder ein paar niedrigere Schätzungen kommen deswegen. Oder aber der ein oder andere, ja, obwohl die Firmen, die nicht an der Börse sind, müssen ja auch den ganzen Spuhai nicht machen, ja. Aber ich bin mal gespannt, ob, wie gesagt, der ein oder andere jetzt, nachdem Apple mit dem rauskam, eventuell auch nochmal ein bisschen in diese Ecke halt was rausgibt. Ja. Nicht unbedingt jetzt eine Warnung, aber oder gerade in Bezug auf seine Umsätze eine Warnung, sondern einfach, ja, dass es die Schwierigkeiten einfach da sind und dass sie das halt auch merken, ja, zum Beispiel.
Ja. Spannendes Thema in jeder Branche. Ja, ja, dann lass uns doch nochmal versuchen, so ein bisschen in die Zukunft zu blicken oder was dieses Jahr so passieren wird. Da habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht. Oder was ich mir wünschen würde für dieses Jahr oder was schon relativ gesetzt ist, was sicherlich ein Update bekommen wird, was Apple-Hardware betrifft. Und ich gehe mal davon aus, dass die iMacs abgedatet werden, also nicht die iMacs der Pro-Serie, sondern die normalen iMacs, die 5K etc., dass die ein Update bekommen werden, weil das muss passieren, die sind schon längst überfällig, dass wir da irgendwas sehen werden. Das ist, denke ich, schon recht sicher, dass da was kommen wird, dass da so ein bisschen Speedbump-mäßig was passiert. Ich denke nicht, dass da ein neues Design kommen wird. Das wird weiterhin so bleiben, dass da generell nur was von den technischen Spezifikationen dementsprechend was geändert wird bei den Geräten. Ja, ja, und dann gibt es ja noch den Mac Pro. Ne? Der steht ja auch ganz groß auf der Liste der angekündigten Produkte bei Apple. Meinst du, wir werden jetzt 2019 das Ding endlich sehen?
Ja, zumindest mal was auf der WWDC dazu. Das Jahr. Ob wir den dieses Jahr noch in Händen halten könnten, wenn wir das Gerät haben wollten, weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke, auf der WWDC werden wir auf jeden Fall was dazu hören.
Jedenfalls eine Vorstellung, vielleicht auch das Produkt sehen, ja, wie es aussieht. Und vielleicht wird uns dann auch endlich erklärt, wie sich Apple das ganze modulare System so vorstellt. Mhm. Das wäre ja mal schön. Dann steht ja noch das Display im Raum. Das sollte ja auch dann mit dem Mac Pro kommen, das externe Display. Da bin ich auch gespannt, was da passieren wird und wie das aussehen wird, ob sie auf den Größenzug mit aufspringen, wie es ja in der Branche teilweise üblich ist, 30, 34, 36, 38 Zoll oder in welcher Größe sie ihre Geräte dort oder ja, ob sie wiederum nur ein Gerät rausbringen werden oder ob sie jetzt mehrere Größen rausbringen, das ist auch die Frage, wie das aussehen wird, was da kommen wird, weil bisher war es ja klassischerweise nur so, wenn Apple ein Display auf den Markt bringt, gibt es das in einer Größe? Nein, Quatsch, es gab auch mal zwei Größen, es gab 24er und 27er und früher gab es halt noch kleinere, also ich glaube, es gab maximal zwei Größen, die man kaufen konnte, aber mehr, glaube ich, gab es parallel zu kaufen nicht, nach meiner Meinung, immer nur zwei verschiedene Größen an externen Displays. Ja, und wie sie sich da größentechnisch orientieren werden und ob es dann gleich ein 8K-Display sein wird oder ein 4K. Das bleibt spannend.
Ja, inwieweit mal 8K halt einfach Sinn, ne? Das ist die Frage. Ich denke, mit ihrem 5K sind sie sehr zufrieden. Ich denke nicht, dass sie da 8K gehen würden.
Ja, es kommt auch darauf an, wie enorm performant natürlich der Mac Pro in der,
ja, okay,
der größten Ausbaustufe sein wird.
Das ist jetzt, denke ich, nicht das Problem. Ja. Die Frage ist, klar, wenn du gerade im Videobereich mal guckst, auch was jetzt Red oder so betrifft, die sind natürlich im 8K-Bereich auf jeden Fall schon präsent. Es gibt ja zumindest mal einen YouTuber, der auch in 8K produziert.
Ja.
Von daher wäre das vielleicht gerade für so High-End-Videoproduktionen, wenn du da eh schon mal über einen neuen Mac Pro redest, neue Displays, vielleicht so eine Sache, ja, wo du sagen kannst, okay, dann wäre natürlich der Preis interessant. Ja, da wirst du wahrscheinlich für den Monitor ähnlich viel hinlegen wie für einen Mac Pro. Ja. Davon Im Profibereich spielt Geld keine Rolle, aber boah.
Ja, wie gesagt, das Display dann, ist natürlich ein extrem spannendes Produkt.
Dann würde ich aber sagen, 32 Zoll wäre durchaus machbar, ja. Ja. Oder durchaus drin bei der Größe dann oder bei der Auflösung auch. Wenn ich mal überlege, ich hätte hier gerne alleine fürs Spielen mittlerweile gerne einen 32 Zöller. Ja, dann macht das, denke ich mal, für Content auf jeden Fall Sinn, ne?
Ja, also Bildschirmfläche kann man ja quasi nie genug haben, ja. Obwohl ich ja mit zu großen Bildschirmen auch meine Probleme habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hatte ich ja schon immer. Diese riesen Breitbilder, 34, also ja, komme ich nicht mit zurecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist mir zu heftig.
Ja, es ist ja die Frage. Also ich bin ja ein Freund von diesen 21:9 Monitoren, wobei ich jetzt gerade im Gaming-Bereich jetzt da keinen haben wollte. Es gibt doch noch sehr viele Spiele, die einfach da Probleme mit haben. Und da finde ich jetzt so 16.10, 16.9 ist eigentlich so der Sweet Spot. Und gerade wenn man mal guckt, so im 4K-Bereich, also 4K-Gaming-Bereich, so 32 Zoll, ist schon eine schöne Sache. Ja, es wird natürlich sehr schnell sehr teuer, gerade wenn man da halt über 144 Hertz G-Sync spricht, erreicht das Preise, ja, die bin auch ich nicht bereit zu zahlen, jedenfalls nicht für einen Monitor, ja. Von daher wird es da auch wieder schwierig, aber gerade so 31,5 Zoll WQHD oder so zum Beispiel im Gaming-Bereich, da gibt es schon ein paar interessante Kandidaten, ja. Und
ja.
Wobei, ich bin ja mit meinem Yama immer noch sehr zufrieden, ja. Der hat 4K, der hat, oh, ich glaube 27 Zoll sind es ja. Aber so ein bisschen mehr Bildschirm würde ich mir mittlerweile doch schon wünschen, ja, weil das würde dem einen oder anderen gerade grafisch sehr interessanten Spiel dann doch schon ein bisschen besser stehen, ja.
Ja,
aber
ja,
auf jeden Fall. Was nicht ist, ist nicht, ja.
So ist es. Ja, also wie gesagt, das sind so die Dinge, wo ich davon ausgehe, dass sie kommen werden. Also iMac-Updates, Mac Pro, ja, WWDC,
iPad, das ist Mini.
iPad Mini, glaube ich, dass wir eins sehen werden und das passt es auch zu den Gerüchten.
Genau.
Es gibt Gerüchte, es sind wieder Hüllen und Cases aufgetaucht. Ganz simple Cases, so Snap-on Rückseitencover, wie man sie auch nennen mag. Slashleaks ist die Quelle der ganzen Geschichte. Slashleaks hat schon in der Vergangenheit immer mal wieder Hüllen ans Tageslicht geliefert. Und MacRumors hat das ganze Thema nochmal aufgegriffen. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Anhand der Kamera-Aussparung wurden da, ja, konnte man aussehen, dass da wahrscheinlich auch ein Blitz drin sein, verbaut sein soll in der Kamerageschichte, im Kameramodul. Ja, da gibt es viele Interpretationen, was diese ganzen Aussparungen nun können und oder wofür die gedacht sind. Ja, auf jeden Fall sind Hüllen aufgetaucht. Das hat jetzt nicht unbedingt was zu sagen, dass wir jetzt auch wirklich ein iPad Mini sehen werden. Das ist immer ja, so ein 50-50-Spielchen. Ob es nun auch wirklich die Hüllen für ein iPad Mini sind, ist jetzt ja nun auch nicht hundertprozentig gesichert, wie es immer so ist mit solchen dubiosen Hüllen etc. Ja, ich hatte ja auch mal vor zig Jahren versehentlich, ich weiß nicht, ob sich die Apfelklatsch-Hörer noch dran erinnern, ein Vorserienmodell bekommen, versehentlich zugeschickt bekommen von der Firma Elecom. Da hatte ich ja nochmal ein Foto veröffentlicht von einer iPad-Mini-Hülle und das war schon fertig in einer Blisterverpackung und fertig gelabelt. Das war, wo das allererste iPad-Mini auf den Markt kam. Und da haben die mir versehentlich, wie gesagt, damals die Hüllen zukommen lassen. Allerdings muss man dazu sagen, dass da schon viele Gerüchte unterwegs waren und dass es auch schon fast sicher war, dass da dann das erste iPad Mini auf den Markt kommt. Aber war auch schon ganz interessant dann zu sehen, wie es dann größentechnisch aussieht. Und die Hülle hat dann auch 1:1 gepasst. Also es war schon ein fix und fertiges Produkt. Auf dem finalen iPad hat es dann auch wirklich gepasst und funktioniert. Ja, naja, lang ist es her.
Ja, ja, ich hatte das iPad Mini gerade erst die Tage wieder in den Fingern. Mein das allererste iPad Mini.
Ja, ist leider fast unbrauchbar heutzutage.
Ja. Ja, leider.
Schade.
Leider, ja.
Ein schicker Bilderrahmen, dafür wird es wohl noch reichen.
Ja, und auch noch für ein bisschen mehr, aber nicht für viel mehr.
Ja. Ja.
Aber ja, das ist ein schönes Ding gewesen, ja.
Dann gibt es ja noch das MacBook. Das ja. Müsste ja, also entweder es verschwindet oder es kriegt ein Upgrade.
Das, denke ich mal, wird nochmal ein Upgrade kriegen, ja.
Und die Frage ist, nutzen Sie die Gelegenheit, dieses kleine lüfterlose Gerät auf ARM jetzt schon abzudaten oder wird das später kommen?
Das kommt später.
Meinst du dieses Jahr nicht?
Nee. Ich denke, so weit sind wir noch nicht.
Es wäre schön, wenn sie schon so weit wären. Und
was heißt schön? Das, die Problematik, die du einfach hast, ist, wie willst du es halt deinen Nutzern erklären? Und inwieweit würde es eventuell auch die Softwareentwickler halt spalten? Wie leistungsfähig ist der ARM-Chip wirklich? Ja. Wie einfach wird es sein, Programme dafür zu kompilieren? Welche Möglichkeiten wird es geben, Programme dafür zu kompilieren? Was machst du mit, wie heißt es dann nochmal, Windows? Bootcamp. Nee, Bootcamp?
Bootcamper, ja gut. Ich meine, was interessiert Apple in dem Fall? Windows, ne?
Linux, ja.
Ja, okay, das ist vielleicht was schon interessanter. Damit, ja. Aber ich sag mal, sie müssen ja irgendwo mal anfangen, das umzusetzen. Und dieses ja. Gerät wäre natürlich das ideale, die ideale Basis, damit anzufangen.
Ja, das sind ja auch so die Gerüchte, die ja immer wieder mal hochkommen in Bezug auf die Entwicklung vom MacBook. Ja, dass sie damals ja anscheinend schon quasi den ARM im Kopf hatten dafür. Ja, und anscheinend nicht so weit waren oder letztendlich Intel dann doch gesagt hat, hier, wir machen euch einen Sweet Deal und sowas. Ja. Inwieweit das natürlich alles stimmt, ja, oder passt, ist eine ganz andere Frage. Aber ich denke nicht, dass Apple mit den ARM-Chips schon so weit ist. Die würden, denke ich mal, eher, selbst wenn es gehen würde, eher eine Generation aussetzen und die nächste dann erst auf den Markt bringen, im Gerät dann mit macOS, als dass sie da eventuell das Problem hätten, dass einfach die Leistung vielleicht nur schwer vergleichbar ist, um es mal so auszudrücken. Dass sie vielleicht dann doch in der Real-World-Usage draußen beim Kunden nicht an die Leistungsdaten eventuell rankommen, was du momentan mit den Mobile-Prozessoren einfach hast. Und ich denke mal, sie wollen da mindestens auf der sicheren Seite sein, dass sie nicht langsamer sind. Lieber sogar noch ein bisschen schneller.
Ja, aber guck dir doch mal das aktuelle iPad Pro an. Das kann ja teilweise
ja, aber von dem reinen Benchmark. Das ist aber auch kein macOS. Da laufen auch nicht die Programme drauf, die du auf macOS nutzen willst.
Das stimmt, und das ist richtig.
Aber das ist halt die Frage, wie würde das halt laufen? Ja.
Gut, rein vom Benchmark her können sie ja schon einigen MacBook Pros das Wasser reichen und so teilweise schon schlagen von der Geschwindigkeit
aber, her. Aber das macht mir immer, alle das als Vergleich ranzuziehen, macht mir immer ein bisschen Bauchschmerzen.
Gut, das ist natürlich ein Vergleich, der teilweise hinkt, weil es nicht die gleiche Betriebssystemplattform ist. Wenn, müsste man natürlich die Geräte auf der gleichen Basis gegeneinander antreten lassen. macOS gegen macOS letztendlich, das ist schon richtig. Aber meine Theorie ist auch wirklich die, wenn Sie mit ARM anfangen, wird es in diesem ultramobilen Bereich sein, weil diese ARM-Prozessoren natürlich auch wunderbar lüfterlos zu betreiben sind. Ja. Und eins ist auch klar, Intel ist im Ultra-Low-Voltage-Bereich defizitär unterwegs. Die haben da keine richtig guten Prozessoren. Das ist nun mal so. Ne?
Ja.
Die machen zwar gute High-End-Chips, Multicore bis zum geht nicht mehr, alles super, alles toll, tolle Number-Cruncher, aber im ULV-Bereich hat Intel da wirklich die Hausaufgaben nicht gemacht. Ne?
Den Markt haben sie einfach verschlafen. Ja. Da ist, ARM hat mittlerweile da so einen Vorsprung, was das betrifft. Und die müssen auch aufpassen, dass sie da generell nicht das Rennen verlieren. Weil ARM wird nur besser die nächsten Jahre. Was den Faktor betrifft, Watt zu Leistung. Das wird nur besser werden die nächsten Jahre. Und da muss halt Intel einfach aufpassen. Und wenn man mal guckt, was im Serverbereich mittlerweile schon ARM im Kommen ist, ja, beziehungsweise da ist, was ja eigentlich auch so ein Brot und Butter oder so ein festes Geschäft eigentlich für Intel war, da müssen sie echt aufpassen, ja.
Ja.
Und vor allem musst du mal gucken, wenn wirklich Apple den Schritt macht, dann ist nicht nur Intel, da ist ja selbst AMD, ja, dann muss er aufpassen, wobei AMD halt immer noch den Preisvorteil gerade so im Low- bis Mid-Bereich hat, ja, hat AMD einfach den Preisvorteil, ja, gerade auch was Preis zu Leistung betrifft, ja, sind sie einfach vor Intel, oder können auf jeden Fall gut Konkurrenz machen mit Intel, aber sobald wie gesagt, ARM die nächsten Jahre da viel aufholt, was Leistung betrifft. Wenn so ein MacBook, ja, eventuell ein MacBook Air, vielleicht ein Mac Mini, ja, mit ARM laufen könnte, wobei das aktuelle Mac Mini ist auch wieder eine andere Sache, so die Geräte, die ich jetzt habe, okay, das wäre vielleicht noch so ein Ding gewesen. Jetzt die neuen Mac Mini mit ARM, auch wieder schwierig, würde ich. Aber das ist ja eine Frage, wann käme das zum Beispiel in Mac Mini? Oder wie entwickelt sich der Mac Mini in Zukunft? Aber momentan ist es ja so im Semi-Pro-Pro-Bereich eher aufgehangen, ja. Von daher denke ich mal, wird es mit dem ARM eher ein bisschen schwierig. Zurzeit noch. Aber sobald in diesem Desktop-Bereich Apple mit eigenen ARM-Prozessoren gute Leistung bringt, ja, die gerade so in dieser MacBook Air-Klasse einfach, ja, oder die Intel-Prozessoren gut ablösen kann, dann können sich Intel und AMD auf jeden Fall warm anziehen, weil es ist ja dann nicht nur Apple, ja, sondern ARM generell, beziehungsweise ARM, andere Prozessorenhersteller werden da auf jeden Fall nicht weit hinten dran sein oder auf jeden Fall auch leistungsfähige Chips für diesen Bereich produzieren können. Und das wird natürlich bei Intel in die Mengen einfach reinfressen. Ja,
ja, das ist so.
Und wenn man dann mal überlegt, dass da dann ein Markt einfach eventuell wegfällt, ja, wo dann die Notebook-Hersteller oder die Computerhersteller auf ARM gehen, ja, dann nicht bei Intel eventuell shoppen, dann hast du da bei Intel vielleicht dieselben Probleme wie, oder könnten ähnliche Probleme entstehen, wie sie Nvidia momentan auch hat. Ja. Da hängt zwar auch viel zusammen einfach mit dem Wegbruch der ganzen Kryptominer, aber die haben ja momentan auch ziemlich die Kacke am Bein. Ja. Wie sagt man?
Ja, Scheiße am Bein.
Scheiße am Schuh oder so, ja.
Also hast du einmal Scheiße am Schuh? Hast du immer Scheiße am Schuh?
So heißt es, glaube ich, ja.
So ist es.
Die haben ja momentan auch nichts zu lachen, ja. Bin mal gespannt, ja. Da sollen ja jetzt auch ein paar Prozesse angestrengt werden. Wegen falschen Informationen an ihre Investoren, beziehungsweise, muss man mal abwarten. Aber da kann auch ruckzuck der Preis auf einmal einbrechen, ja, was sie verlangen können, ja, für ihre Prozessoren.
Ja, naja, es bleibt spannend, es stehen einige
Updates. Das wird eine sehr spannende Geschichte, ja.
Naja, auch generell bei Apple stehen einige Updates ins Haus, mal gucken, was da passieren wird. Ja, ob wir dieses Jahr zum Beispiel auch noch AirPower sehen werden, ob wir es überhaupt sehen werden.
Wir haben 2019, ja, und das Thema ist im Prinzip so gut wie tot bei Apple. Ja,
ich weiß es nicht.
Oder es wird zumindest mal totgeschwiegen.
Ja, es wird totgeschwiegen und ich kann mir nicht vorstellen, dass es ganz vom Tisch ist. Ich glaube es nicht. Ich glaube ja, ich hoffe es ja auch noch, dass da was kommen wird, aber schauen wir mal.
Ja, aber brauchen wir es?
Apple sagt uns schon, ob wir es brauchen oder nicht. Das kann Apple ja immer ganz gut. Und wenn da noch so ein paar Convenience drin sind, so ein paar Convenience-Features drin sind, dann werden wir das schon ganz toll finden. Also ich weiß es nicht. Wenn sie es nicht zu überstrapazieren mit der Preisgestaltung, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das ganz, ganz interessantes und erfolgreiches Produkt werden könnte.
Die obligatorische Apple-Tags hast du ja auf jeden Fall.
Ja, klar, aber 3 Produkte auf einmal aufladen, etc. und Smart-Informationen auf dem iPhone zu sehen, wie weit der Ladestand ist, etc. und so ein paar, tolle kleine Gimmicks. Ja.
Ja, nee, dann soll, also meiner Meinung nach sollte Apple lieber darauf hinwirken, dass der G-Standard sich in die Richtung entwickelt, wie sie es gerne hätten. Wie sie es ja bei USB ja auch im Hintergrund oder Bluetooth ja auch im Hintergrund tun, sollten sie da gucken, dass sich, wie gesagt, der Standard da entwickelt, wie sie es gerne hätten, beziehungsweise wie es auch einfach Sinn macht für dieses induktive Laden. Ob man da wirklich ein eigenes Produkt braucht. Sie bauen ja auch keine Router mehr. Ja. Von daher, ich weiß nicht, inwieweit es Sinn macht, da wirklich ein eigenes Produkt zu haben. Wenn man halt dafür sorgen oder mit dazu beitragen kann, dass sich der Standard einfach wie gewünscht entwickelt, ja, vor allem auch in einer Geschwindigkeit, die eventuell für einen Sinn macht. Und dann natürlich dann entsprechend die Technik auch in den Geräten einfach verbauen, ja. Es wäre zum Beispiel, es würde auch durchaus Sinn machen, meiner Meinung nach, wenn Sie, gerade was die AirPods betrifft, das Ladecase einfach Qi-kompatibel machen. Die müssen da nicht einfach wirklich so lange warten, bis sie ihr eigenes Ladepad haben.
Ja.
Macht das und Ende Gelände, ja.
Das weiß man ja nicht wirklich, ob es hundertprozentig Qi-kompatibel sein wird oder nicht. Ne? Das wissen wir ja nicht. Mhm. Man könnte davon ausgehen, dass es, ich meine, warum verzögern Sie jetzt diesen Release von diesem Case? Könnte es damit zusammenhängen, dass es nur mit der AirPower-Matte kompatibel sein wird? Oder wird es dann Qi-kompatibel sein, also mit Standard-Qi-Ladegeräten, Wireless-Charging-Geräten? Dann hätten die es aber schon längst rausbringen können. Also das ist auch so ein Fragezeichen.
Hm? Was ist das Problem? Ja?
Und ich meine, gerade bei diesen AirPods, die ja auch mit Android-Geräten kompatibel sind, da wäre es ja eigentlich nicht sinnvoll, die nicht Qi-kompatibel zu gestalten. Ja? Weil da... Die sollte man ja dann auch, wenn sie eine gewisse plattformübergreifende Kompatibilität haben, dann sollte man sie auch plattformübergreifend aufladen können.
Wäre schön.
Ich meine, gut, da kann man sich jetzt auch drüber streiten. Jetzt kann man sie auch nicht plattformübergreifend aufladen. Sie haben ja ein Lightning-Kabel, aber auch ein Android-Nutzer kann sich ein Lightning-Kabel anstecken. Und es ist ja auch ein Lightning-Kabel im Lieferumfang enthalten. Von daher hat er ja die Möglichkeit. Aber ja. Naja. Schauen wir mal. Es bleibt spannend und ja, gucken wir mal. Gut, ich würde sagen, wenn wir jetzt nichts Spannendes mehr auf dem Zettel haben, dann könnten wir doch in die Gadget-Ecke abbiegen.
Ach, haben wir da noch was?
Da haben wir noch zwei kleine Gadgets. Das eine Gadget, da wurde ich mehr oder weniger zu genötigt, da heute drüber zu sprechen, weil eigentlich war das nur so ein Quick-Tipp auf Twitter und da gab es doch relativ viel Feedback zu. Da sollte ich doch mal im Podcast drüber sprechen. Deswegen werde ich das auch tun und ich ziehe das jetzt gerade mal vor, auch wenn es in der Reihenfolge nicht da steht, wo es hingehört. Deswegen spreche ich heute über ein kleines Multifunktionsnetzteil, das auf den ersten Blick ein bisschen merkwürdig nicht aussieht, sondern so ein paar merkwürdige Kombinationen an Features hat. Weil es ist nämlich so ein kleines klassisches Steckernetzteil, was mehrere Ausgänge hat, nämlich einen USB-C-Ausgang und zwei USB-Ausgänge, eine eingebaute Powerbank mit 6700 mAh, um genau zu sein, und auf der Oberseite, da sind wir nämlich wieder beim Thema Wireless Charging, ein Ladepad, also ein QI-Ladepad, was allerdings, das ist so ein kleiner Wermutstropfen, nur maximal 5 Watt beherrscht. Das ist aber, wenn man sich das Produkt in der Kombination anschaut, nicht weiter schlimm. Man kann es verkraften, weil man hat ein echt sehr kompaktes Netzteil und man hat verdammt viele Funktionen drin untergebracht. Ich war auch sehr skeptisch, mir das Ding zu klicken, aber ich habe in vielen Blogs über dieses Netzteil gelesen und alle haben sich durchweg positiv darüber geäußert und aufgrund der tollen Features, der vielen Funktionen in so einem kleinen All-in-One-Gadget, habe ich dann gesagt, ich klicke mir das mal und habe es dann jetzt auch 3 oder 4 Wochen im Dauereinsatz. Also immer dann, wenn ich sowas benötige, habe ich halt dieses Netzteil genommen und keins der anderen, die ich hier noch so rumliegen habe. Und bisher kann ich nur sagen, es hat alles das gemacht, was es soll. Es gab keine Probleme, keine großartige Wärmeentwicklung, die man bei teilweise günstigen Marktbegleitern hat, sondern es funktioniert ganz einfach. Zum Hersteller an sich kann ich nicht viel sagen, war mir bis dato auch komplett unbekannt. Von daher, ja, ich bin überrascht, dass es so gut ist und dass es genau das hält, was auch die technischen Daten versprechen oder dass es die Versprechen, die die technischen Daten hier so zeigen, auch gehalten werden. Von daher, bisher eine Kaufempfehlung, 4 Wochen habe ich es im Einsatz und bis heute funktioniert es einwandfrei. Ich hoffe, jetzt habe ich die ganzen vielen Fragen somit beantwortet. Also von meiner Seite bisher eine Kaufempfehlung. Dauertest kann ich halt noch nichts drüber sagen. Der Dauertest bezieht sich halt, wie gesagt, auf 4 Wochen bisher.
Ja. Was ich ein bisschen schade finde, ist, also ich hätte mir gewünscht, dass der Netzstecker im Gerät verschwinden kann.
Ja.
Dass er zum Beispiel zum Klappen oder so wäre, ja.
Das ist natürlich ein Feature, was noch schön gewesen wäre. Aber wie gesagt,
ist eine Abdeckung für das Ding dabei oder nur der Stecker?
Es ist nur der Stecker dabei.
Also wenn ich den Stecker kannst du ja abziehen.
Den kannst du abziehen. Es soll wohl auch noch Reiseadapter geben, aber die sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Und so eine Kappe zum Draufmachen ist auch nicht dabei, oder?
Nicht, dass ich wüsste, nein,
schade,
ist nicht dabei.
Schade.
Ja, aber trotzdem ist es nach meiner Meinung ein tolles Produkt.
Und also macht so optisch keinen schlechten Eindruck, ja. Vor allem auch mit dem, wenn du sagst, du hast ja gesagt, die G-Funktion noch, du hast zwei USB-A-Anschlüsse
und
du
ein
hast USB-C,
C,
genau.
Ja.
Vor allem für den Preis.
Ja, und es ist halt auch von der Qualität des Kunststoffes nach meiner Meinung hochwertig. Naja, hochwertig, wertig, sagen wir es mal so. Also es ist macht einen guten Eindruck. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein knarzender Kunststoff etc. Mhm. Also macht einen soliden, festen Eindruck. Also kann ich durchaus empfehlen. Falls das Ding irgendwann abrauchen sollte, werde ich Bescheid geben.
Ja.
Weiß man ja nicht. Aber die Bewertungen auf Amazon sahen auch sehr gut aus, aber allerdings weiß man ja auch nicht, ob die wirklich so sauber sind oder ob es Bewertungen sind, die sie auf anderen Wege bekommen haben. Wie auch immer, das kann man ja so auf den allerersten Blick auch nicht sehen.
Nee, aber für das Geld kann man, glaube ich, bei dem Ding mit den Funktionen nicht unbedingt meckern. Ne?
Ja, 34, also aufgerundet 35 Euro ist okay, ja. Sage ich jetzt mal. Gut. Kommen wir zum nächsten Produkt und das ist dem nicht ganz ähnlich, aber es ist auch ein Wireless Charging Produkt aus dem Hause Satechi. Da habe ich öfter mal was zum Testen in der Hand und Satechi hat eine wahnsinnig große Auswahl an Wireless Charging Ladepads oder Ladepucks, so wie man sie auch nennen mag. Und mit diesem neuen Produkt, oder ja, das ist ein recht neues Produkt, ich habe da auch so ein bisschen den Überblick verloren, wie viele Ladepads und Ladematten es mittlerweile von Satechi gibt. Also ich glaube, bei 25 habe ich aufgehört zu zählen. Und jetzt haben sie den Wireless Charger in der Version V2 oder die Version V2 nennen sie das ganze Produkt rausgebracht. Ist von der Designsprache nach meiner Meinung das Schönste, was es bisher gibt oder das Schönste, was ich bisher von Satechi gesehen habe. Ich habe sie noch nicht alle gesehen, aber das gefällt mir am allerbesten. Wir haben eine gummierte, matte Oberfläche und es ist auch nicht so ein extremes Soft-Touch, also was so extrem gestaltet ist. Es ist so eine leichte Soft-Touch-Oberfläche, die mir recht gut gefällt, wobei ich ja sagen muss, dass ich kein großer Fan von Soft-Touch-Oberflächen bin. Das ist nicht meine Baustelle, aber hier haben sie es nicht so übertrieben mit der Intensität der Soft-Touch-Mischung, sage ich jetzt mal, also der Plastikmischung, wie man es auch nennen mag. Das haben sie ja ganz gut untergebracht oder aufs Pad gebracht. Und das hat auch den Vorteil, dass wenn das Smartphone oben drauf liegt, es nicht so schnell sich verschiebt etc. Man hat ja auch teilweise das Problem, wenn man die Vibration aktiviert hat, dass durch die Vibration sich die Smartphones vom Wireless-Punkt verschieben oder vom Ladepunkt verschieben. Und dadurch, dass es ein bisschen griffiger ist, ist das hier quasi, wird das jetzt unterbunden, sage ich mal so. Wir haben eine schöne Markierung, auf der Oberfläche haben wir ein Kreuz und genau da sollte man auch mittig das Smartphone drauflegen. Als Korpus haben wir einen Aluminium-Buddy, wir als Apple-Fans würden sagen Unibody, und haben vorne eine kleine Status-LED, die aber sehr, sehr gedimmt ist. Also von daher ist es auch nicht so eine prägnante LED wie teilweise andere Wireless-Pads unterwegs sind, die fällt kaum auf, sage ich jetzt mal. Das muss man ja positiv dem Ganzen positiv anmerken. Und wir haben Power Delivery, und Quick Charge. Das heißt, Apple-Produkte werden maximal mit 7,5 Watt geladen. Das ist auch das, was maximal von Apple unterstützt wird. Und Android-Geräte werden jetzt maximal mit 10 Watt geladen. Also wie gesagt, Power Delivery und Quick Charge ist on board. Und eine Besonderheit, das Ding hat einen USB-C-Anschluss. Die meisten Ladepads, die ich kenne, haben keinen USB-C-Anschluss. Da gibt es also sehr wenige. Und das ist, wie gesagt, noch eine Besonderheit an dem kleinen Ladepad. Wir haben halt hinten einen USB-C-Eingang. Das Kabel, was dementsprechend im Lieferumfang enthalten ist, hat auf der einen Seite, wie gesagt, USB-C und auf der anderen USB-A, aber es geht auch mit allen anderen USB-C-Kabeln, also USB-C auf C. Ich habe das mit diversen USB-C-Kabeln getestet. Funktioniert ohne Probleme. Preislich muss man sagen, ja, man muss schon bereit sein für diese ganzen Features und auch vor allen Dingen für dieses Design. Ja, 49,99 gerade bei Amazon. Das muss es einen wert sein. Es gibt Ladepads, die etwas günstiger unterwegs sind. Die haben dann allerdings keinen USB-C-Anschluss. Und das macht das Produkt nach meiner Meinung recht nicht einzigartig. Es macht es besonders, sagen wir es mal so. Weil es gibt auch noch ein paar andere, die das haben, fairerweise. Aber mir gefällt es halt vom Design besonders gut. Und gerade dieses Space Gray passt natürlich auch wunderbar in die Apple-Welt. Das gibt es natürlich auch noch in anderen Farben. Aber das Ding ist hier mit Space Gray. Dieser Unibody ist halt Space Gray gehalten. Das sieht richtig schick aus, finde ich persönlich. Ja. Ja, derzeit mein Lieblings-Ladepad. Das kann sich aber wieder schnell ändern. Schauen wir mal.
Wie kann das passieren, ne?
Es ist so ein, sagen wir mal so, es sammelt sich sowas an, ne?
Ja, kaum.
Wenn die so schöne Produkte basteln, dann hat man natürlich auch Begehrlichkeiten, die da geweckt worden sind, ne? Ganz klar. Gut. Ja, zum Schluss würde ich sagen, weisen wir doch nochmal auf unser Gewinnspiel hin. Wir verlosen ja immer noch zusammen mit deinhandy.de ein iPhone 10R mit 128 GB und die Teilnahme ist denkbar einfach. Eine E-Mail an deinhandy@geek-café.de schicken. Das ist dann quasi das Los Nummer 1 und das ist auch die schnellste Teilnahme. Ein zweites Los gibt es mit einer iTunes-Bewertung und da müsst ihr dementsprechend einen Screenshot mit eurer iTunes-Bewertung in die E-Mail packen. Dann sind es dementsprechend zwei Lose. Und das ist die zweite Möglichkeit oder besser gesagt die Gewinnchance noch zu erhöhen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, 99% der Teilnehmer nehmen die einfachste Lösung. Sie schreiben halt einfach nur eine E-Mail. Es gab zwar noch ein paar schöne iTunes-Bewertungen, aber die wenigsten nutzen die Zwei-Lose-Option sozusagen. Die meisten schreiben halt nur eine E-Mail. Schade, vielleicht kommt da noch was. Mal gucken.
Ja, nur zu. Alles erhöht ja nur die Gewinnchancen. Ja.
Ja, es läuft ja noch ein bisschen. Ne? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht warten ja auch viele ab und meinen, wenn sie später dann teilnehmen, dann, ja, weil das Ganze wird sowieso durcheinander gewürfelt. Also von daher ist es uninteressant. Also das ist alles per Zufallsgenerator läuft das durch. Die Teilnahme, wann und wann ihr das macht, ist quasi völlig uninteressant. Genau. Weil das Ganze nochmal durcheinander geshaked wird, sozusagen. Mhm. Na gut. Dann würde ich sagen, nee, stopp. Wow. Ihr könnt immer noch abstimmen für uns, für den Podcastpreis 2019. Da könnt ihr uns auch noch eine Stimme geben, wenn ihr wollt. Und das könnt ihr sogar mehrmals machen. Von daher könnt ihr das bis zum 15.02. tun. Und wenn ihr für uns abstimmt, wäre das natürlich riesig. Und wir würden uns freuen.
Ja.
Gut. Von daher würde ich sagen, machen wir doch die Geschichte für heute dicht. Und hören uns dann irgendwann nächste Woche wieder.
Hm? Ja, sicher.
Das sicher, jetzt sicher.
Ende jetzt?
Ende, ja, Ende. Gut. Ende im Gelände.
Okay.
Dann bis nächste Woche.
Jawohl, vielen Dank. Tschüss.
Ja, tschüss.